Ja, dann herzlich willkommen. Einige sind, glaube ich, noch am Schreiben, aber ich fange jetzt so langsam mit der Einleitung mal an. Also es ist schön, dass Sie diese Fragebögen ausfüllen. Ich denke, Sie erleben das ja von der anderen Seite auch, wenn Sie Abschlussarbeiten schreiben, ist man darauf angewiesen, dass einem Leute helfen, Daten liefern. Insofern sollten Sie das unbedingt tun. Ja, in der Vorlesung Multimediale Lehr- und Lernsysteme geht es jetzt um ja, ziemlich Ende des eigentlichen zentralen Stoffs, nämlich zweite Hälfte vom letzten größeren Kapitel über kooperatives Lernen. Es wird noch nächste Woche eine Vorlesung geben, die so einen historischen Rückblick und eine Zusammenfassung macht. Und die letzte Woche dann vor der Klausur werde ich Ihnen zur Vorbereitung lassen. Also wir waren bei kooperativem Lernen, haben uns ganz allgemein über Gruppenpsychologische Phänomene über Kommunikation, Kollaboration unterhalten, dann speziell Computer-Supported Cooperative Work and Learning, die Begriffe, was man darunter versteht. Und ich habe auch schon einiges über virtuelle kooperative Lernräume erzählt, von einfachen Kombinationen von bekannten Kooperationswerkzeugen bis hin zu wirklichen virtuellen Welten, also dreidimensionalen virtuellen Welten, in denen sich Avatare bewegen. Und jetzt geht es ein Stückchen mehr an die Realität sozusagen aus diesen ganz computerdominierten Anwendungen in eine Mischung sozusagen von physikalischer Präsenz, wirklich realen Räumen und natürlich Computerunterstützung. Ich habe das jetzt mal reale kooperative Lernräume genannt, um das von den virtuellen abzusetzen. Da gibt es ist nicht so ganz klar, was der Gegenbegriff ist. Ob man da physisch oder physikalisch sagt, physikalisch ist eigentlich auch Unsinn, weil eigentlich alles der Physik unterliegt. Ich habe jetzt mal real als Gegenbegriff zu virtuell genommen. Ja, wenn man sich vorstellt, es gibt Klassenzimmer, irgendwelche Räume, in denen Lernvorgänge stattfinden, wie auch zum Beispiel dieser Hörsaal, in denen besteht natürlich ein gewisser Grad an Computerunterstützung. Grob gesagt sind das zwei Szenarien, wenn Sie an diese Matrix denken, mit gleiche Zeit, gleicher Ort, verschiedene und so weiter. Also ist man zur gleichen Zeit oder zur verschiedenen Zeit am gleichen Ort oder an verschiedenem Ort. Dann ist vorwiegend der eine Fall interessant, wie hier, dass sozusagen die Lernenden und Tutoren zur selben Zeit im gleichen Raum präsent sind und irgendwelche elektronischen Hilfsmittel da sind. Also zum Beispiel hier. Der Laptop ist ein Element eigentlich schon dieser Art, weil dort die Präsentation einerseits unterstützt wird und andererseits auch die Dokumentation unterstützt wird, dass es also aufgezeichnet wird und man die Sachen nachher dann in Ruhe anhören kann. Kommunikation im gewissen Grad auch, weil man natürlich zum Beispiel über die Dinge diskutieren könnte, dann online, aber im Raum wird die Kommunikation hier eigentlich von keinen besonderen technischen Medien unterstützt. Das können wir uns aber gleich anschauen, was es dafür technische Möglichkeiten gibt. Das zweite Hauptszenario ist ein verteilter Klassenraum, in dem die gleiche Zeit, aber verschiedene Räume eine Rolle spielen. Das heißt, vielleicht manche von Ihnen haben das bei den Rechnernetzen noch erlebt. Dort werden Lehrveranstaltungen manchmal gemeinsam zwischen TU und LMU gemacht. Das glaube ich jetzt nicht mehr so häufig, aber Professor Hegering hat das gemacht. Gibt es auch andere Szenarien, wo man wirklich sagt, es ist eine Lehrveranstaltung eigentlich, zum Beispiel eine Vorlesung, ein Hörsaal, hier zum Münchner Szenario draußen in Garching, einer in München. Der Dozent kann natürlich nur an einer Stelle sein, an der anderen Stelle wird er projiziert und es gibt sozusagen elektronische Hilfsmittel, die versuchen, eine gemeinsame Präsenz darzustellen. Also was da zum Beispiel gemacht wurde, ist, dass dann vor Ort eben auch jemand ist, der die Saalregie übernimmt und dass die Möglichkeit besteht, dass der Dozent auch mit jemand, der in dem entfernten Raum ist, kommuniziert, also Fragen beantwortet. Das ist denkbar. Also das ist so eine Art von Telepräsenz. Und das gibt es durchaus in großmaßstäblichen Varianten. Also wir hatten auch schon Vorlesungen, das war ein ganz interessantes Projekt, die weltweit verteilt waren. Also gleichzeitig in München und irgendwo in ich glaube, in Tokio und in Kalifornien gehalten werden sind, wobei es da schwierig wird, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Ist immer für irgendjemand unbequem. Aber das ist das zweite große Szenario. Ja, und was können die Rechner in der Situation tun? Sie können natürlich das tun, was hier ist, also rein passiv das unterstützen, was sowieso passiert, also zum Beispiel Folien präsentieren, Podcast aufzeichnen und so weiter. Sie können aber auch eine aktive Rolle übernehmen. Das heißt, dass die Gruppe mehr oder minder sich selber überlassen ist und mit diesem System sozusagen eine gewisse Führung und Hilfestellung bekommt, was sie tut. Das heißt, der Teacher oder der Lehrer oder Tutor wird zum Teil von dem System ersetzt. Bei Hardware braucht man, glaube ich, gar nicht so viel diskutieren. Natürlich, Beamer, große Displays, große Wanddisplays sind da relevant. Was besonders interessant sind interaktive Oberflächen, also die berühmten Smartboards, also große Whiteboards praktisch, die an der Wand hängen und entweder mit Rückprojektion oder mit Projektion von vorne, wobei man dann irgendwie mit den Projektionswinkeln sehr aufpassen muss, meistens Projektoren nimmt, die im sehr schrägen Winkel drauf projizieren und eine entsprechende Geometriekorrektur haben. Da habe ich also eigentlich sowas wie ein Whiteboard, aber das ist eine projizierte Oberfläche und das Ding ist interaktiv, das heißt, es gibt irgendwelche Stifte und einen Tracking-Mechanismus, mit dem ich dort drauf schreiben kann oder auch Dinge zeigen kann, auslösen kann. Also ich kann auf Knöpfe drücken in der Projektion. Das Gleiche gibt es natürlich in flachliegend, da werden wir uns ganz intensiv befassen mit jetzt die Unterschiede. Tabletops, also elektronische Tischoberflächen, die eben auch große, heutzutage meistens Multitouch-Oberflächen sind. Also ganz bekannt Microsoft Surface zum Beispiel, wovon gerade die zweite Generation ja rauskommt. Ich habe schon gesagt, also Touch-Pointing, die Frage ist, brauche ich da einen speziellen Stift? Also wenn ich schreiben will, typischerweise ist es einfach natürlich, an der Wandtafel zu schreiben, einen Stift zu haben. Wenn ich auf einer Oberfläche bin, ist es vielleicht eher natürlich, mit der Hand zu interagieren. Und dann ist es ganz wichtig, dass ich auch mit mehreren Fingern und Händen interagieren kann. Spannend wird es, wenn es mehrere Benutzer gleichzeitig sind, die mit so einem Tabletop interagieren. Also wer schon mal bei uns, wir haben ja diverse Tabletop-Prototypen drum im Labor stehen. Wiederschauen, danke. Wer damit schon mal gearbeitet hat, weiß, dass es gar nicht so einfach ist, rauszukriegen, wer jetzt eigentlich interagiert. Wenn man zum Beispiel einen kamerabasierten Tabletop hat, dann hat man halt so ein Bild, wo man sieht, das sind bestimmte Flecken, die indizieren, dass da jemand was gemacht hat. Aber ob die Hand zu dem einen oder anderen Benutzer gehört, ist nicht leicht rauszukriegen. Gibt es auch raffinierteste Techniken schon im Labor, also wie Diamond Touch zum Beispiel, sozusagen über die Leitfähigkeit des menschlichen Körpers sozusagen ein Stromkreis geschlossen wird, vom Sitzkissen, auf dem jemand sitzt, über den Tisch und man damit sozusagen rauskriegt, natürlich mit ganz niedrigen fließenden Strömen, wo zu wem das gehört. Das ist also schon technisch relativ hochgezüchtet. Ja, Laptops, Tablet-PCs sind bekannt. Dann gibt es natürlich alle möglichen Dinge, die in Möbel eingebaut sind, was vielleicht weniger flexibel ist, aber gerade in Konferenzräumen so relativ häufig ist. Und es gibt natürlich die Handheld-Devices. In der Literatur geistert noch sehr oft der Begriff PDA, Personal Digital Assistant, durch die Welt. Das ist inzwischen weitestgehend von solchen Dingen wie Mobile Phones oder Tablets, unter denen man heutzutage eigentlich auch ein bisschen was anderes versteht als die Microsoft Tablet PCs, die es vor einiger Zeit gab. Und dann gibt es natürlich auch Spezialgeräte. Also man kann zum Beispiel insbesondere für Kindergartenerziehung oder Erziehung von in der Grundschule kann man sich spezielle Geräte vorstellen, Tangible Devices, die man in die Hand nimmt, mit denen man was macht. Da haben wir dann auch gleich Beispiele. Das Problem ist natürlich, dass wir so ein Spannungsfeld haben zwischen der sozialen Interaktion, die wir eigentlich fördern wollen, und andererseits dieser technologisch vermittelten Interaktion. Das heißt, was wir eigentlich erreichen wollen, ist, dass die Technologie da ist, aber die Kommunikation, wie sie zwischen Menschen stattfindet, eher verbessert wird, auf keinen Fall behindert wird. Die Gefahr ist ja groß, wenn da in der Mitte so ein großer Tabletop zum Beispiel steht, dass die Leute dann anfangen, mit dem System zu spielen und eigentlich in dem Sinn kein Kommunikations- und Kollaborationsprozess mehr stattfindet, sondern es alles eigentlich wieder sozusagen sternförmige Interaktion mit einem zentralen System ist. Das ist alles schwierig zu realisieren, wenn wir gleich sehen, es ist ein sehr komplexer Designraum, in dem man sich da bewegt. Andererseits gibt es natürlich die verschiedensten Dinge, die es nahelegen, warum solche Systeme guten Sinn machen. Ich tue mich zum Beispiel relativ leicht, Parallelarbeit zu unterstützen in einer Gruppe, in dem verschiedene Leute separat an einer Problemlösung arbeiten. Kann das zum Beispiel aufzeichnen, die Ergebnisse, und einen Tutor bewerten lassen. Es ist nicht so, wie es sonst beim Klassenzimmer, dass ein Tutor von einer Gruppe zur anderen gehen muss und dadurch eigentlich seine Aufmerksamkeit bei der einen hat. Man könnte sich auch Tutoren vorstellen, die, oder Systeme vorstellen, die automatisch sozusagen helfen, jeweils in der Gruppensituation. Wird also die Parallelisierung deutlich leichter. Wenn ich Dinge auf einer öffentlichen Darstellung habe und privaten Input, zum Beispiel die Meinung drüber, was mache ich ja auch manchmal, dass ich irgendwas abfrage, kennen Sie den Begriff oder sowas, da wird es viel leichter, das zu anonymisieren mit technischen Hilfsmitteln, dass eine anonyme Abstimmung stattfindet über ein Gerät und ein Netz, statt dass man die Hand heben muss. Man kann strukturieren, deutlich besser strukturieren, indem man verschiedene Oberflächen präsentiert, die verschiedene Phasen repräsentieren. Verschiedene Interaktionsmöglichkeiten, das werden wir uns auch noch genauer anschauen. Das ist auch leichter, als wenn das der Lehrer sozusagen vermitteln muss. In Klassenzimmern hat man das manchmal, dass zum Beispiel die Sitzanordnung geändert wird, dass man sich mal im Kreis setzt und mal in der klassischen Reihenanordnung, je nachdem, ob es Frontalunterricht ist oder ob man in Gruppen arbeitet oder vielleicht auch sich dann in kleinen Gruppen um den Tisch schart, was natürlich einen gewissen Umbauprozess heißt, und sowas kann man mit solchen Systemen vielleicht flexibler darstellen. Aufzeichnen und wiedergeben, das kennen wir ja von hier, von den Vorlesungen, ist ein ganz wesentliches Element natürlich, die Computerisierung bringt. Interaktive Lernmaterialien und eben so eine laufende Beobachtung der Lernaktivitäten, die für Menschen zu aufwendig wäre. Also bei Lernspielen, wo man zum Beispiel einfach irgendwie mitzählen kann, wie oft eine bestimmte Aktion gemacht wird, ob eine bestimmte Strategie verfolgt wird, automatisch erkennen kann, was jetzt eigentlich vom CSCL ein bisschen unabhängig ist. Ja, schauen wir uns mal konkrete Beispiele an. Das ist also E-Class oder Classroom 2000. Also da sieht man schon, dass das eine Jahreszahl ist, die eine Zeit lang futuristisch war, aber für uns Vergangenheit ist, schon seit einiger Zeit, also eher eine Pionierarbeit. Da kann man sich das so ein bisschen auch vorstellen, wie man sich das denken muss. Das ist also ein Smartboard mit Rückprojektion hier, deswegen der große Kasten, dem der Lehrer arbeitet, das ist ein interaktives Whiteboard, Tablet-PCs, mit denen interagiert wird mit dem System. Also hier vorne sieht man, dass die Leute interaktive Oberflächen vor sich haben. Es wird nicht nur Audio und Video aufgezeichnet, sondern es besteht auch die Möglichkeit, was extrem hilfreich ist für manche Inhalte, also insbesondere, wenn man sich Mathematik vorstellt oder Dinge aus dem gestalterischen Bereich, dass man zeichnen kann, schreiben kann an der Tafel, also die Pen Strokes, die Stifteingabe wird auch aufgezeichnet. Und das Ganze ist eine interaktive Sitzung im Klassenzimmer mit verschiedensten Hilfsmitteln. Also man hat zum Beispiel Präsentationen, die im Wesentlichen von manuell erstellt werden. Das ist so eine Art Template, das da zunächst mal in einem Zeichenprogramm, also was Ähnliches mit dem Zeichenprogramm auf dem Whiteboard erscheint und bei dem der Dozent dann eben mit dem Stift das Ganze ausfüllt, frei drauf malen kann. Das Ganze wird dann eben aufgezeichnet. Und genauso kann man natürlich Materialien einbetten. Also man kann so ein richtiges Materialverzeichnis haben, kann Bilder, Videos und Ähnliches in die gesamte Präsentation gut mit einbauen. Das Ganze ist auch hypertextmäßig verlinkt. Aus dem Ganzen wird dann am Ende automatisch eben eine strukturierte Webpräsentation erzeugt, die die Veranstaltung, die Lehrveranstaltung sozusagen hinterher zusammenfasst und zum Nachverfolgen, Nachvollziehen bereitstellt. Ist prinzipiell eigentlich eine sehr sinnvolle Sache und wir bewegen uns, glaube ich, auch so schrittweise auf solche Dinge im Alltag zu. Also eine Sache, mit der ich auch selber gerne experimentieren würde, wäre eben jetzt wirklich mal, wenn man viele Formeln oder Grafiken oder sowas benutzt, die schrittweise entstehen, dass man zum Beispiel diese Eingabe von über einen Stift realisiert, dass man nicht immer nur vorgefertigte Folien hat. Das, denke ich, sind Dinge, die hier halt so ein bisschen vorausgedacht sind, die aber Schritt für Schritt auf uns zukommen werden. Das ist auch ein Enhanced Classroom einer ganz klassischen Art. Das ist das sogenannte Concert Lab vom Fraunhofer Institut. vom IPSI. Auch schon ein bisschen älter, aber gibt so ein bisschen einen typischen Eindruck davon, wie so ein spezieller Raum für Computer Enhanced Teaching ausschauen könnte. Der ist umbaubar, die Tische kann man also verschieden aufstellen, verschieden zusammensetzen. Ganz wesentlich ist, dass man in den Tischen vernünftige Stromversorgung und sowas und Netzanbindung in dem Raum hat. Das geht von einer ganz klassischen Anordnung, wo man halt wirklich bloß vorne einen Projektor hat, bis hin zu so einem Klassenzimmer, wo wirklich jeder seinen eigenen Arbeitsplatz hat und vielleicht mehrere Projektionsflächen vorne sind für zum Beispiel eine Präsentationsfläche und eine Interaktionsfläche, wo die Teilnehmer ihre Beiträge liefern können. Also man kann an den beiden Fotos sich so ein bisschen vorstellen, dass das schon eine relativ vielfältige Struktur wieder ist in sich. Also es gibt ja noch viele andere Konfigurationen, zum Beispiel eben, dass man diese Tische da zu Inseln zusammenstellt, also immer zwei, diese Trapezform ist ganz günstig, also zwei zusammen, dann kriegt man so eine Insel und dort irgendwas gemeinsam in der Mitte hat, über die man interagiert. Also das war ein Versuch relativ früh schon, also auch so 2000, 2001, so ein Modell einfach mal bereitzustellen und auch als Dienst sozusagen anzubieten, dass man das buchen und nutzen kann. Von dem gleichen Institut gibt es auch ein typisches Beispiel. Das sind alles jetzt nicht wirklich die einzigen Systeme dieser Art auf der Welt, sondern halt Beispiele für Systeme, wie sie an verschiedenen Stellen entwickelt wurden. Die haben das halt relativ nett mit Fotomaterial auch illustriert, wo man nur eine Integration auch der Teilnehmenden sozusagen in den Prozess der Präsentation sich vorstellen kann. Also das ist auch wieder so ein interaktives Board, was also wie eine Tafel funktioniert, wo der Tutor sich betätigt. Und Sie sehen, dass die Teilnehmer alle in dem Fall ganz kleine mobile Geräte haben. Das waren also so klassische PDAs. Wir sind inzwischen so ein bisschen durch die Smartphones und Tablets ersetzt werden. Und das Ganze wird von einem Server unterstützt, der eben die gesamte Konfiguration im Griff hat. Das heißt, das ist die Stelle, wo die Projektion ans Whiteboard entsteht. Und der hat einen Kommunikationskanal zu allen diesen Steuergeräten, das sind quasi Fernbedienungen sozusagen, die PDAs, die Studierenden oder die Teilnehmer in der Hand haben. Und worum es geht, ist, dass man nun Interaktionen der Teilnehmenden, der Gruppe in die Präsentation einbinden kann. Ich habe da zwei Beispiele. Also eins ist eine klassische Brainstorming-Anwendung. Das heißt, wir haben auf der Projektionsfläche sozusagen den Überblick. Da sind also verschiedene Begriffe, die man irgendwie zusammen sortieren muss, zum Beispiel in drei verschiedene Kategorien. In dem Fall geht es um Verkehrserziehung, also Verkehrsregeln, Verkehrszeichen, Verkehrssituationen. Und die Teilnehmer sollen bestimmte Stichworte einfach liefern, zunächst mal ganz unstrukturiert. Und gemeinsam werden die dann diesen Komplexen zugeordnet. Und das ist die Oberfläche, die auf dem PDA läuft. Das heißt, da habe ich die Möglichkeit, einfach zu sagen, erstens mal, ich habe mich jetzt erstmal eingeloggt, das heißt, das System weiß, wer ich bin. Anonymisierung ist in dem Fall nicht ganz vorgesehen, wobei man sieht, also auf der zentralen Oberfläche, der gescherten Oberfläche, kommt der Name nicht mit raus, hängt von der Anwendung ab. Also ich sage, was ist meine Idee und ich schicke die ab und dann erscheint die auf dieser zentralen Fläche dort oben und dann wird eben darüber diskutiert, wo geht die hin. Ist im Prinzip so, wie wenn man was zuruft, bloß dass es halt gleich geschrieben wird und auf der Tafel erscheint und diesen technischen Spaß noch so ein bisschen mit dabei hat. Der Lehrer ist auch davon entlastet, die Dinge abzutippen. Oft gibt es dann so Verständnisprobleme oder so, wenn man es diktieren muss. Das wird alles weggenommen. Und das ist eine andere Anwendung, wo wir eine Abstimmung haben. Das heißt, es ist wirklich eine Verkehrssituation. Und die Frage ist, vier verschiedene mögliche Lösungen. Wer hat denn Vorfahrt, also wer darf in welcher Reihenfolge fahren? Und die Teilnehmer, das ist fast wie eine Probeklausur oder so Probeprüfung, kann man sich vorstellen, die stimmen ab, indem sie eine Auswahl treffen, das abschicken. Und hier wird visualisiert, was sozusagen der aktuelle Abstimmungsstand ist. Kann man hoffen, das habe ich noch gar nicht geschaut, dass das, was angezeigt wird, tatsächlich, also was die Mehrheit hat, tatsächlich die richtige Lösung ist, schaut schon so aus. Und die Minderheitenlösungen kann man ja dann gemeinsam diskutieren. Und da ist zum Beispiel so ein Effekt, wo die Anonymisierung durchaus guten Sinn machen kann, weil hier steht einfach, es gibt jemand, der hat eben die Lösung A oder Lösung B vorgeschlagen und es muss nicht irgendwie sich jemand outen, dass er dann vielleicht was nicht richtig verstanden hat. Das gibt es in verschiedensten Varianten. Also gerade Brainstorming ist so ein beliebtes Spiel, mit dem sowas gerne demonstriert wird. Also wir haben auch selber damit gespielt, ist auch schon eine Zeit her. 2007 hatten wir drüben in der Malienstraße im Keller ist die Aufnahme gemacht, so einen instrumentierten Raum, der heutzutage weniger genutzt wird. Da hatten wir auch drei verschiedene Wanddisplayflächen, in der Mitte ein großes, das sind alles drei Rückprojektionsflächen, das in der Mitte wirklich komplett interaktiv, ein Smartboard. Die beiden äußeren haben so eine minimale Interaktivität oder so ein Kameratracking an den Ecken. In der Mitte ein interaktiver Tisch. Und da hatten wir auch diesen Phasenübergang, dass man nun zunächst mal auf dem Tisch seine Ideen aufschreibt in solche Zettel und die auch dem anderen, der gegenüber sitzt, rüberschieben kann, also anschubsen, dann kommen die bei dem anderen an. Und dann, wenn jeder sozusagen seine Sammlung mal hat, die er in das Brainstorming einbringen will, dann geht man an die Wand und dort ist die Sammlung aller dieser Begriffe schon da und kann die dann durch Handgesten zum Beispiel zusammenfassen, indem man einen Kreis drum macht, Dinge von dem einen zum anderen schieben, die großen Blöcke miteinander verbinden oder auch auf die noch größere Projektionsfläche auf die Wand auslagern. Immerhin kann man dann mit empirischen Untersuchungen zeigen, dass wir haben das also im Vergleich zu papierbasierten Brainstorming mit also ganz klassischem, jeder hat seinen Notizzettel und an der Wand ist eine gemeinsame Tafel, dass man im Vergleich dazu zumindest gleichwertige Ergebnisse erzielt. Es ist sehr häufig bei diesen Dingen so, dass man nicht durch den Einsatz von computerisierter Interaktion wesentlich bessere Ergebnisse im Sinn von mehr generierten Ideen, schnellerem Ablauf oder so erzielt. Das ist sehr häufig nicht der Fall. Es ist von der Qualität her vergleichbar mit dem, was man mit anderen Techniken macht. Allerdings hat man den Effekt, dass die Dinge wesentlich besser dokumentiert sind natürlich und von vornherein digital verfügbar sind und mit denen wesentlich besser weiter umgegangen werden kann. Ja, dann habe ich gesagt, es gibt nicht bloß diese Wanddisplays und Tabletops, sondern es gibt auch die Möglichkeit, nun wirklich Objekte sozusagen vorzusehen, eine sogenannte Tangible Interaction, also Objekte, die man anfassen kann, die man berühren kann. Was, wie man an den Bildern sieht, insbesondere natürlich reizvoll ist, wenn man das mit Kindern macht, weil die vielleicht, gut, wird immer weniger das Problem sein, aber wenn sie recht klein sind, eben mit Computern, Maus, irgendwelchen Interaktionsgesten oder so noch ein bisschen überfordert sind, aber natürlich mit irgendwelchen Bausteinen sozusagen, die da auf dem Tisch liegen, umgehen können. Das ist ein, das heißt Read It und ist ein Spiel, zwar im Wesentlichen ein Memory-Spiel, also wo man sich erinnern muss, was auf welcher von diesen Tafeln sozusagen ist. Und es geht dabei um die ganz klassische Geschichte, dass da irgendwelche Bildchen sind und man die Worte dazu dann eingeben muss, also lesen oder die Worte erkennen muss, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war so Memory, dass die Bilder und die Worte dazu zugeordnet werden müssen. Auf jeden Fall ist es so, dass die zentrale Interaktionstechnik die ist, dass auf dem Tisch, da oben sieht man es relativ deutlich, Blöcke liegen, also so Kunststoff- oder Holzquadrate, die man wirklich in die Hand nehmen kann, umdrehen kann, wie man das beim Memory-Spiel auch macht. Und die Dinger haben ein Punktmuster drauf mit einem Material, das per Infrarotreflexion zu erkennen ist. Das heißt, mit einer Infrarotkamera und einem Infrarotlicht darauf merkt man als Außenstehender von dem Infrarotlicht nichts, merkt auch fast nichts von diesen Punkten. Aber man kann im Kamerabild erkennen, welche Fläche dort wirklich liegt. Und damit kann man auch den Vorder- und Rückseite verschieden markieren. Und der gesamte Inhalt wird projiziert. Also die Steine selber sind völlig neutral, die haben einfach weiße Oberflächen oben und unten. Und was da an Schrift oder Bildern drauf ist, wird, wie man da sieht, von oben drauf projiziert. Damit ist das Ding natürlich extrem flexibel. Was auch interessant ist dabei, ist dieses Grundlayout, wo sozusagen in der Mitte ein gemeinsamer Arbeitsbereich ist, in dem diese Kärtchen da liegen. Und es hat jeder vor sich einen privaten Arbeitsbereich, in dem jetzt zum Beispiel mit dem Buchstabieren gearbeitet wird, in dem zum Beispiel irgendwelche Punkte aufgesammelt werden. Wenn man irgendwas geleistet hat, kriegt man da irgendwelche Items, die man dort sammeln kann. Das ist so eine ganz typische Fragestellung, die sich durch alle diese Interaktionskonzepte zieht. Was ist das jeweils ideale Verhältnis zwischen dem Shared Workspace und dem Personal Workspace, also zwischen dem gemeinsamen Arbeitsbereich und dem, was ich für mich selber habe. Hier gibt es keinen richtigen Personal Workspace, das ist Tickle, da geht es um Tangibles wirklich in der kollaborativen Situation. Es geht in dem Fall konkret darum, Tangram-Puzzles zu lösen. Das heißt, man hat diese Steinchen da und irgendeine Figur, die man damit bauen muss. Und im Prinzip ist das ein rein physikalisches Tangram. Aber ähnlich wie bei dem Modell vorher werden diese Steine eben so ausgestattet, dass sie über ein Kameratracking erkennbar sind, dass man ihre Konfiguration erkennen kann. Und man hat die Möglichkeit, über eine Projektion Hinweise sozusagen einzublenden, dass man sagen kann, okay, also entweder vielleicht haben manche Leute, die kennen die Regeln nicht, die kann man anschauen, oder viel anspruchsvoller, ich kann für die aktuelle Spielsituation mir jetzt einen Hinweis geben lassen, wie könnte ich denn weitermachen. Was natürlich diesen Hintergrundprozess, der das Problem die ganze Zeit analysiert, nicht ganz einfach macht, aber das ist natürlich eine ganz andere Frage, also da steckt natürlich ein KI-Algorithmus dahinter, der ihm irgendwie hilft, dann zu verstehen, wie weit die jetzt gerade von der Lösung weg sind mit dem, was sie hier bauen. Soll also sozusagen über Frustrationssituationen drüber helfen, wenn man dann irgendwie nicht mehr weiterkommt und einem sozusagen einen neuen Anlauf geben, damit weiterzumachen. Noch ein bisschen extremer. Wir hatten jetzt immer physikalische Objekte, die wirklich mit denen gearbeitet wird und die in dem Raum, in dem gelehrt wird, eben tatsächlich zur Verfügung stehen, die man anfasst. Es gibt von Mower 2006 gibt's sozusagen eine Simulation, wo das gesamte Zimmer irgendwie benutzt wird, um das auszustatten mit Dingen, die mit dem Lernstoff zu tun haben. Da geht es also ums Sonnensystem. Und wir haben in dem Fall Displays, die an die Wand irgendwie in die Wand integriert sind. Das ist so ein typischer Fall von Sachen, die also sozusagen mit den Möbeln stark integriert sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt dauerhaft oder bloß für eine gewisse Zeit dort angefasst ist, angemacht ist, wahrscheinlich nur für eine gewisse Zeit. Man kann das integrieren mit der Tafel und mit irgendwelchen Post-its. Und man hat natürlich einerseits darauf Simulationen, wie zum Beispiel der Blick von irgendeiner Stelle auf die Planetenkonstellationen ist. Man hat aber auch wirklich, ja, das habe ich jetzt, das entscheidende Foto habe ich jetzt gar nicht da. Man hat also wirklich Simulationen, wo die Planeten von der Decke im Klassenzimmer zum Beispiel hängen und eine bestimmte Konstellation ausmachen. Und es werden riesige Wände benutzt, zum Beispiel für die Sammlung von Ideen, große Tafeln integriert. Das heißt, es ist der Versuch, dass die technischen Hilfsmittel eigentlich fast untergehen im Vergleich zu dem, was man sozusagen mit den physikalischen Hilfsmitteln macht. Also das ist doch ein relativ kleiner Rechner. Hier sieht man auch, dass da eine Kamera ist, die Interaktion aufzeichnet, dass dort also rechnergestützt gearbeitet wird, aber das sozusagen in diese eingebettete Interaktion untergeht. Das ist vielleicht ein bisschen diese Idee, das Klassenzimmer als Raum wirklich zu nutzen, noch ein bisschen deutlicher. Das Roomquake, da geht es um Erdbebenanalyse und Erdbebenvorhersage auch. Also insbesondere denke ich mal drum Auswertung von seismografischen Daten. Das heißt, wo ist denn zum Beispiel das Epizentrum von einem Erdbeben, wenn ich verschiedene seismografische Stationen habe? Dafür brauche ich irgendwie einen Raum und muss geometrische Operationen in dem Raum machen können Und das funktioniert so, dass tatsächlich in dem Klassenzimmer, das also dann nicht mehr als Klassenzimmer in dem Sinn benutzt wird, dass die Leute da sitzen, sondern die laufen von einer Station zur anderen oder arbeiten als Gruppen an Stationen, dass dort sozusagen seismografische Stationen aufgebaut sind, die Messwerte anzeigen. Und man muss sozusagen, man hat Messwerte in der Ecke, Messwerte in der Ecke, Messwerte in der Ecke und muss das Ganze analysieren. Was heißt es denn jetzt? Wo ist das Erdbeben denn eigentlich? Und auch mit Erklärungsmodellen, die dann wirklich anfassbar sind, indem man irgendwie zum Beispiel Spannungen über Schnüre, die durch den Raum gespannt sind, ausprobieren kann. Ja, und das ist das Bild, das mir gefehlt hat. Das ist, glaube ich, auf die falsche Folie gesaust. Das müsste noch zu dem vorher gehören, zu dem Sonnensystem, wo die Planeten sozusagen an der Decke hängen. Also das sind natürlich schon extrem ausgeprägte und aufwendige Unterrichtssituationen. Man kann sich schwer vorstellen, dass das sozusagen im Unterrichtsalltag, dass jede Lerneinheit mit dem Aufwand betrieben wird, aber man versucht sozusagen so ein bisschen wegzukommen von dieser klassischen Interaktion. Ich habe hier einen Menschen, der vor dem Bildschirm sitzt. Ja, das haben wir bei E-Learning zunächst mal damit angefangen, dass eigentlich jeder so die Idee hat, dass ich sitze vor dem Bildschirm und kriege eine Lektion nach der anderen präsentiert und muss hier Fragen beantworten und dann geht es weiter. Das ist ja auch E-Learning hier, aber in einer wirklich radikal anderen Art, in dem es eigentlich vorwiegend um die Interaktion der Schüler geht, mit Lernmaterialien, und davon werden, wo es geht, eben elektronische Hilfsmittel eingesetzt oder dabei bei den Lernmaterialien. Das ist auch auf einem Tabletop gemacht, der nun die Projektion hier sozusagen liefert, diese Zeichnung, die Geometrie. Es geht um Physik, Licht, Reflexion und Ähnliches. Und auch da ist es so, dass man nicht einfach auf dem Tabletop mit irgendwelchen Symbolen arbeitet, sondern dass man Objekte hinstellt, die irgendwelche Spiegel und Lampen repräsentieren, bis dahin, dass die Hauptlichtquelle wirklich die Form einer Taschenlampe hat, die gar nicht an ist. Das ist einfach bloß eine Taschenlampe, die übers Tracking erkannt wird als Objekt. Und der Rest sozusagen wird komplett in der Simulation gemacht. Da haben wir also auch schon selber Experimente mit Tabletops gemacht, was doch oft eine sehr faszinierende Interaktion gibt, die es einem leichter macht, Dinge zu verstehen, weil einfach die Brücke sofort da ist, was ist denn die Lichtquelle. Also wir haben es bei uns im Haus mit Elektronik zum Teil gemacht, mit Elektronikbausteinen aus dem Arduino-Baukasten, so, die man auf den Tabletop legt und wo dann Erklärungen drumherum entstehen, wo man dann auch zwei davon miteinander verbinden kann, belegen kann, welchen Port verbinde ich mit welchem, und dann sofort eben gezeigt kriege auf dem Tisch, wo ist denn die Verbindung und Feedback, ob das richtig ist. Das ist mit Sicherheit deutlich einfacher, als das mit Kabeln zu machen, kann nichts kaputt gehen dabei, es ist unter Kontrolle des Systems sozusagen, ich kann jederzeit Fehlerhinweise geben, was jetzt eine Taschenlampe oder ein Elektronikbaustein alleine nicht machen wird. Aber natürlich auch wieder eine Situation, in der eine sehr aufwendige Simulation zu schreiben ist, weil einfach der Arbeitsaufwand, das zu produzieren, sehr hoch ist und man dementsprechend natürlich auch darüber nachdenken muss, wie kann ich denn zum Beispiel diese Tangibles standardisieren, dass ich für verschiedene Aufgaben, wenn wir den gleichen Tangible benutzen kann, oder wie kann ich normale Alltagsgegenstände dort integrieren, die ich nicht extra dafür dann aufheben muss, dass die Situation dann damit funktioniert. Ja, das waren jetzt alles Beispiele, die versucht haben, sozusagen mal einfach das zu explorieren, ob das überhaupt funktioniert, was man denn machen kann, so im Sinn von Ideen einfach zu generieren für Lernsituationen. Interessant wird es natürlich auch, wenn man jetzt wirklich die einzelnen Detailfragen angeht. Also zum Beispiel, wenn ich interaktive Displays habe, stellt sich die Frage, ich kann so einen Tabletop für eine Lernsituation benutzen oder ich kann so ein vertikales Board an der Wand benutzen. Und das ist ja nun durchaus einfach eine Frage, was ist denn die ideale Situation sozusagen? Also für welche Situationen ist welche Art von Displays interessant? Und da gibt es Untersuchungen, ich habe jetzt bloß mal eine rausgesucht von der Yvonne Rogers und Kollegen, wo man mit Dreiergruppen versucht hat, drei verschiedene Bedingungen zu vergleichen, nämlich ein horizontales Display, ein vertikales Display und als Vergleichsgruppe, dass man vorm PC arbeitet. Und es ging um Aufgaben, Problemlöseaufgabe, bei der es insbesondere darum geht, Ideen zu entwickeln und auch, das werden wir nachher auch noch im anderen Kontext anschauen, Rollen zu wechseln, also zum Beispiel einer, der die Ideen generiert, einer, der die Ideen beurteilt. Hier sind konkrete Zahlen, also wie oft sind die Rollenwechsel aufgetreten, wie viele Vorschläge sind denn überhaupt gemacht worden. Das ist natürlich leicht zu zählen, da kann man sich darüber streiten, ob das wirklich nun realistisch ist. Man stellt da natürlich typischerweise dann Aufgaben, bei denen man irgendwie leicht quantifizieren kann, was denn das richtige Maß sozusagen oder was ein Maß ist in dem Fall, also einfach Zahl der Ideen, die generiert werden. Und man sieht das doch sehr deutlich in der horizontalen Bedingung, also dem Tabletop, an dem die Leute sitzen, mehr Ideen generiert wurden, dass auch in den Rollenwechseln die horizontale Anordnung überlegen ist. Es gibt noch einen dritten Punkt, der abgefragt wurde, der jetzt in der Tabelle nicht drin ist. Das ist die sogenannte Awareness, also das haben wir auch schon bei den virtuellen Räumen gehabt, also das Bewusstsein darüber, was die anderen machen. Auch die ist in dieser horizontalen Anordnung besser. Wobei es jetzt spannend ist, wir haben solche Experimente gerade in den letzten 2-3 Jahren ganz intensiv auch hier bei uns gemacht. Also die Sarah Streng, Mitarbeiterin von mir, macht gerade ihre Doktorarbeit fertig, wird sie in dem nächsten Monat ungefähr abgeben oder verteidigen auch. Und da haben wir an diesen Fragen sehr intensiv uns im Detail befasst und uns mit denen rumgeschlagen. Und wenn man sich die beiden Bilder schon anschaut, das sind natürlich schon sehr viele Dinge, die sich da verändern, von einer Bedingung zur anderen. Das heißt, viele Variablen sind schwer zu isolieren dabei. Also zum Beispiel allein die Frage, sitzen die zwei nebeneinander oder sitzen die zwei einander gegenüber an diesem Tabletop, hat natürlich schon einen massiven Einfluss. Man hat vorher gesehen, in vielen Lösungen, praktischen Lösungen sitzen die Leute einander gegenüber. Ja. Ist mit Sicherheit so, dass man sagt, also das ist ja irgendwie schon so metaphorisch fast, da setzen wir uns mal zusammen hin und denken uns eine Lösung aus. Und das ist, wenn man die beiden Bilder anschaut, ist es tatsächlich so, dass das hier den Eindruck von gemeinsamem Arbeiten irgendwie auf uns vermittelt, während das hier sozusagen schon so ein bisschen, also eine ganz starke Rollentrennung schon mal suggeriert, dass die beiden eben dann doch vielleicht eher passiv sind. Weil man sehen muss, es sind immer bloß drei. Also da ist natürlich die Trennung nicht ganz so stark. Und das macht man ja schon auch, wenn man im Besprechungsraum beisammen ist, dass einer mal an die Tafel geht und was skizziert. Und dann sich aber auch wieder hinsetzen sollte, das mit diesen Rollenwechseln eben gemeint. Aber prinzipiell ist es so, dass diese Anordnung natürlich eine Menge mit Assoziationen mit sich bringt. Ja. Exakt. Also das ist eine der...
Also wirklich man dann die Gruppen auch nochmal in also die gleichen Personen in anderen Konstellationen?
Also zunächst mal, das habe ich vorher ein bisschen angedeutet, nachdem man irgendwas messen will, ist man natürlich schnell in Versuchung, sich auf solche Sachen wie Brainstorming oder so zu konzentrieren, wenn man da sagt, okay, viele Ideen generiert, ist irgendwie eine Sache, wo man messen kann. Andererseits gibt es natürlich ganz viele Aufgaben, bei denen das überhaupt nicht stimmt, dass die Zahl der generierten Ideen wichtig ist, man muss die richtige Lösungsidee haben. Also wenn man jetzt an Mathematik denkt, wir müssen einen Beweis suchen für irgendeinen Satz, dann hilft es gar nichts, wenn man viele Ideen hatte. Also ist eher sozusagen die Notlösung, wenn man gleich die richtige Idee hat, dann ist eigentlich alles okay. Also insofern ist die Art der Aufgabe hat einen extrem starken Einfluss drauf. Und natürlich schon bloß dadurch, dass man anfängt, Studien zu machen, ist man schon so einem Bias irgendwie, dass man sagt, ich will messbare Situationen schaffen. Das ist ein Problem. Und dann gibt es natürlich auch in der Kollaboration ganz verschiedene Aufgaben. Das werden wir jetzt an einem anderen Beispiel auch noch sehen. Es gibt Aufgaben, wo man sozusagen an einem Strang zieht oder gegeneinander arbeitet zum Beispiel. Also kann ja sein, dass man sozusagen argumentativ mit Pro- und Kontra-Argumenten gegeneinander arbeitet und sagt, ich will eine bestimmte Position, also dialektisches Verfahren, ja, ich will eine Position verteidigen und das Gegenüber soll Gegenargumente finden. In dem Moment ist natürlich auch der ganze der Einfluss auf die Situation in dem Raum ganz anderer. Also da wird man vielleicht viel lieber einander gegenüber sitzen, ja, weil das einfach sich viel natürlicher anfasst. Dagegen, wenn man jetzt gemeinsam zum Beispiel eine Lösung für ein mathematisches Theorem suchen würde, dann macht es schon guten Sinn, dass man nebeneinander sitzt. Das heißt, es ist ein ganz verzwicktes Wechselspiel zwischen dem Charakter der Aufgabe, der Sitzanordnung, der Gerätschaft, die wir benutzt, haben die denn wirklich auch die gleiche Auflösung, die Dinger? Brauche ich irgendwelche Stifte oder nicht? Habe ich noch irgendwelche anderen Hilfsmittel, die ich einsetze, wie ein PDA, den ich mir auf den Tisch drauflegen kann, der mir an der Wand nicht kleben bleibt oder so? Also es ist extrem schwierig, wenn man solche Zahlen liest, aus denen jetzt so richtig zu sagen, das ist ein tragbares Ergebnis. Dann kommt das noch dazu, was Sie gesagt haben, dass normalerweise das eben kleine Teilnehmerzahlen sind. Ja, da kommen ja jede Menge Variablen mit rein. Das sind typischerweise Studenten. Ja, wie wäre das, wenn man es jetzt wirklich mit anderen Nutzergruppen macht? Ja, Sie hatten noch?
Ja, also ich wollte noch fragen, also es ist meistens dann aber wirklich die harte Zahl, dass man sowas wie Suggestions oder also Vorschläge oder sowas misst. Also man nimmt es nicht irgendwie auf und schaut, wie oft haben die Leute sich wirklich untereinander unterhalten oder...
Gibt es alles. Also das ist zum Beispiel eine clevere Idee, wird auch gemacht, dass man nun die ganze Situation und den ganzen Ablauf auf Video aufnimmt und bestimmte Konstellationen sucht. So ein bisschen ist es ja mit den Role Changes hier, ne, dass die insbesondere da, dass also sieht man ja ganz deutlich, der hat eine andere Rolle wie die beiden. Wie oft haben die das gemacht, dass die das wechseln? Das kann man schon messen natürlich. Haben wir noch Fragen? Aber das ist auch wieder so ein bisschen natürlich wie diese Brainstorming-Geschichten, wo man sagt, also die Zahl der Sequenzen, die gefunden ist, kann man halt wieder schön zählen. Ist auch ein bisschen künstlich, weil man natürlich auch bei Argumentationssequenzen vielleicht die beste Argumentationssequenz, gegen die nichts mehr zu sagen ist, ist vielleicht wichtiger, als dass sich besonders viele haben. Denn wenn die Aufgaben natürlich auch so konstruiert, dass es eine sinnvolle Menge von verschiedenen Argumentationssequenzen gibt. Also es ist, was ich bloß klar machen will, und Ihre Fragen unterstützen das ja, man soll da nicht so ohne weiteres glauben, was in jetzt zum Beispiel so einer Tabelle da rauskommt. Das heißt nur lange nicht, horizontale Interaktion ist immer besser, ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. Also ich habe noch zu den Argue-Table und Argue-Wall habe ich auch noch Folien, wenn man das ein bisschen sieht. Ja, das ist auch von der Yvonne Rogers und ihrem Team. Tangibles in so einer Situation, wo wir Multitouch-Tabletops zum Beispiel mit einsetzen. Also das waren drei Bedingungen. Sie hatten reine Laptops, sie hatten einen reinen Multitouch-Tabletop, wie er hier liegt, und sie hatten Tangibles, die noch zusätzlich da waren, also irgendwelche Objekte, die man nehmen kann und auf den Tabletop setzen und die dann über irgendwelche Marker erkannt werden. Die Aufgabe, um die es geht, ist natürlich auch wieder mal Ideengenerierung, aber ein bisschen interessanter, weil es da um Architektur geht, um Architektur, also sowas wie Gartenarchitektur, Architektur öffentlicher Räume, wo man irgendwie Bäume, Banken, Bänke und sowas anordnen will. Da kamen auch wieder Ergebnisse raus, die, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen sind, aber was Wunder, die Informatiker haben natürlich den meisten Aufwand in diese hybride Lösung gesteckt und die hat sich als die interessanteste auch herausgestellt. Was spannend ist, finde ich, dass eine ein bisschen demokratischere Verteilung der Interaktion stattgefunden hat. Also mit diesen Tangible Entry Points, die man also auf den Tisch setzt und mit denen man einfach so ein Ding mal nehmen kann und woanders hinschieben oder einfach eins irgendwo hinsetzen, ist offensichtlich die Hemmschwelle für Teilnehmer, die so ein bisschen zurückhaltend sind, zurückgegangen. Ja, normal, wenn man jetzt zusammen ist und insbesondere auf dem Laptop eben irgendwie bloß entweder einer, die sozusagen der Master ist, der den aktuellen Plan hat und die anderen können vielleicht was einspielen, da muss man sich irgendwie doch sehr engagieren und äußern, aushandeln, ich will jetzt auch was beitragen. Während mit diesen Tangibles, da kann ich einfach sagen, ich habe eine Idee, nehme das und stelle das irgendwo hin. Dann sagt der andere, ui, das gefällt mir aber jetzt besser. Das heißt, ohne dass ich groß irgendwie mich äußern muss und große soziale Protokolle laufen müssen, ist es für die eher zurückhaltenden Teilnehmer eben leichter, sich dort einzumischen. Das ist also ein Hinweis vielleicht auch in eine Richtung, wo das was bringen kann. Multispace ist auch eine Untersuchung aus der Literatur, wo es um einen Vergleich verschiedener Interaktionsflächen geht. Also da gibt es ein technisch voll ausgestatteter Raum irgendwie. Das gibt so ähnlich wie unsere Brainstorming-Anwendung, hat einen Tabletop in der Mitte und Wanddisplays und auch noch irgendwelche Laptops. Und es ging gar nicht so sehr darum, jetzt eine Studie zu machen, sondern es ging darum, einfach mal zu befragen, ja, so in Fokusgruppen mit Lehrern und Assistenten, die das beurteilen sollten, ist vorgeführt worden, was da Möglichkeiten gibt und die das beurteilen sollten. Und da kam auch tendenziell raus, dass mit den Tabletops, nachdem die also ein bisschen damit gespielt haben, die Kollaboration demokratischer ist als an der Wand. Und es kommt auch raus, dass die Assistenten, die ihre eigenen Aufgaben dort machen müssen, dass die für bestimmte Aufgaben ganz gezielt bestimmte Geräte bevorzugen. Also zum Beispiel, wenn man Dinge sortieren muss, ist es natürlich relativ naheliegend, das auf dem Tisch zu machen, wenn man das auch kennt, wie man Fotos sortiert zum Beispiel. Es gibt auch diese Leuchttische für Dias. Und wenn die zum Beispiel für eine Prüfung Fragen zusammenstellen müssen, haben sie es sehr gerne gemacht, dass sie die sozusagen quasi wie Karten, die man auf dem Tisch hat, eben auf dem Tabletop schieben. Andererseits, wenn man jetzt eine Diskussion auslösen will, Alternativen vergleichen will, ist wieder sehr natürlich, die Wand zu benutzen. Also das hat man sehr oft gemacht, dass man Dinge zunächst mal auf die Wand verschoben hat und dann die anderen eingeladen hat, darüber zu reden. Eher an der Wand als auf dem Tisch, weil das irgendwie so ein, ja, irgendwie auch mehr Aufmerksamkeit weckt. Was auch interessant ist, dass die einfach generell im Vergleich zu Laptops oder PCs oder auch Tablet-PCs die Kollaboration im Sinn von Unterstützung stärker ist bei allen diesen interaktiven Oberflächen. Also wenn jemand irgendwie mit seinem Job, den er gerade macht, an der Wand Probleme hat oder auch auf dem Tisch, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderer kommt und ihm hilft, deutlich höher und besser, als wenn der eben in seinen Rechner schaut. Was man sich auch von der allgemeinen Kollaborationssituation natürlich vorstellen kann. Man sieht das Thema gar nicht an, ob er Probleme hat oder bloß ganz konzentriert arbeitet. Da will man vielleicht gar nicht stören. Man muss das extra signalisieren. Also es sind sicher erst so vorsichtige Schritte, diesen Raum zu verstehen, was denn in welcher Situation das richtige Interaktionshilfsmittel ist. Aber es zeichnet sich also so ein bisschen ab, dass es nicht die eine Lösung für alles gibt, sondern dass es für verschiedene Aufgaben eben gerade jeweils adäquate Lösungen geben sollte. Ein ganz großes Problem, insbesondere bei den Tabletops, ist die Frage, wie ist denn das Arrangement der Sitze einfach? Und zwar insbesondere, wenn es mit Text irgendwas zu tun hat. Also man kann sich ja vorstellen, man hat irgendwie einen Tabletop in der Mitte und mindestens zwei oder mehr Leute, die drumherum sitzen. Das sind jeweils reale Studien, die eben gemacht worden sind. Die Männchen, Männchen-Icons, da hat die Sarah reingemalt. Also hier eine Matching-Table, wo die Leute also, denke ich, Bilder irgendwie und Texte zuordnen mussten. Da sind es vier, die um den Tisch sitzen. Insofern, da gibt es eigentlich kaum eine alternative Anordnung. Man hat halt vier Seiten und die vier Leute. Da hat man das große Problem, diese Texte lesbar zu machen für jeden. Dass man also nicht Text lesen muss, der auf dem Kopf steht. Was in dem Fall bedeutet, dass der Text sozusagen für jeden nochmal repliziert wird. Das heißt, es hat jeder seinen eigenen Text. Der kann es gut lesen, dafür hat man natürlich wieder ziemlich große Platzverschwendung. Bei dem Read-It, was man gesehen hat, da sitzen die gegenüber. Da habe ich den Text aber nur im Personal Workspace und nicht in dem Shared Workspace. Das sind bloß die Bildchen. Oder zumindest auf dem Bild, so wie es jetzt dargestellt ist, ist es so. Ein Problem ist es in dem Moment, wo Text hier auf diesen, in dem Shared Workspace vorkommt, weil dann eben man das Ding eigentlich umdrehen muss, um es richtig lesen zu können. Wenn es gerade um Leute geht, die gerade lesen lernen, ist das extrem schwierig. Und die radikale Lösung ist natürlich, die zwei nebeneinander zu setzen, womit diese Leseanordnung natürlich kein Problem mehr ist. Dafür hat man halt die Schwierigkeit, dass zum Beispiel, haben wir vorher gesehen, bestimmte Aufgaben eben so ein Gegenüber eigentlich erfordern und das nicht mehr so ohne weiteres zu realisieren ist. Also ein sehr komplexer Designraum, kann man insgesamt sagen. Es gibt Ergebnisse, es gibt Studien dazu, was in welcher Situation angemessen ist, das steckt aber durchaus noch in den Kinderschuhen. Und das wahrscheinliche Ergebnis ist, dass man doch immer wieder für eine bestimmte Aufgabe in relativ individuellen Untersuchungen starten muss, um das zu klären. Jetzt habe ich aber noch ein Thema, nämlich die sogenannten Skripte, die ganz wesentlich sind für Kollaboration in Gruppen, die jetzt eigentlich wieder ein Thema aus der Pädagogik sind eigentlich und nicht so sehr aus der Informatik, sich aber eignen sozusagen als Richtlinie fürs Umsetzen computergestützter Lösungen. Also ein Skript ist sozusagen eine Geschichte oder ein Szenario, dass die Studenten und die Tutoren gleichzeitig gemeinsam durcharbeiten, sozusagen eigentlich spielen wie in einem Theaterstück. Das ist jetzt nicht so, dass die einzelnen Schritte natürlich wie beim Theaterstück irgendwie so genau festgelegt sind, dass man bloß seinen Part auswendig lernt und vorträgt, aber dass man sozusagen eine bestimmte Rolle annimmt und dann eben in dieser Rolle einen bestimmten Beitrag liefert und dann wieder in eine andere Rolle schlüpft. Also Skripte gibt es überall im Alltag, wenn man sich das überlegt, wenn Sie in ein Restaurant gehen zum Beispiel, ist die Interaktion, die da passiert, ist relativ stark vorgegeben. Da gibt es bestimmte Phasen, sogar interessanterweise je nach Art des Restaurants und je nach Nation und so ein bisschen verschieden. Also zum Beispiel, dass man am Eingang zuerst mal stehen bleiben muss, warten muss, bis ein Platz zugewiesen wird, zum Beispiel, dass man dann irgendwann den Tisch einnimmt, dass dann eine Bestellung aufgenommen wird und alles das. Das sind Phasen, die hintereinander ablaufen, die ziemlich stark geregelt sind. Man weiß, wie der Prozess funktioniert, also im Gegensatz zum Beispiel zu dem Selbstbedienungsrestaurant, wo das alles viel freier fließt. Es ist im Prinzip ein Begriff, die Skripte ist also ganz allgemein der kognitiven Psychologie gibt, also eine Struktur, eine Wissensstruktur, die die Sequenz von Aktionen sozusagen betrifft. Da gibt es interessanterweise den gleichen Begriff in drei Disziplinen. Ich habe gerade gesagt, in der kognitiven Psychologie, dort ist es ein Begriff für Gedächtnisstrukturen. In der Erziehungswissenschaft ist es eigentlich ein Hilfsmittel, um zum Beispiel Lernvorgänge zu strukturieren, indem man sagt, da gibt es zuerst einen Lehrervortrag, dann eine Gruppenarbeit und dann eine Prüfung, einen Test oder sowas. Und es gibt natürlich Skriptsprachen bei uns in der Informatik. Also insofern ist das interessant, dass verschiedene Disziplinen da eigentlich diesen Begriff kennen. Und das, was uns besonders interessiert, sind natürlich Skripte, die jetzt Gruppenarbeit unterstützen, also in kognitiven Prozessen das gemeinsame Arbeiten. Gehen wir mal vielleicht direkt in ein Skript rein. Es gibt ganz viele Skripte in der Literatur. Das ist eins von Pierre Dillenburg und, was man mit dem zweiten ausspricht, German, ist ein Skript, in dem es darum geht, dass Aufgaben in sozusagen einem internationalen Umfeld gelöst werden sollen. Das heißt, wir haben Gruppen, die aus verschiedenen Ländern kommen und bestimmte Aufgaben, die zu lösen sind, wo es um zum Beispiel sozialpolitische Fragen geht. Wie wird mit Arbeit, ich kenne das Beispiel jetzt nicht mehr ganz genau auswendig, aber das kann man sich zum Beispiel sehr gut vorstellen. Also zum Beispiel irgendwie, wie geht man mit Arbeitslosen um, wie viel wird da der Staat leisten, was macht man, um die wieder in die Arbeit zu bringen. Und die Idee ist, dafür zu sorgen, dass die Information, die die Leute mitbringen, möglichst gleichmäßig fließt. Das heißt, wir haben zuerst mal Teams, die zusammengesetzt sind aus den verschiedenen Nationen und die, wo sich jedes einfach einen Fall vornimmt, diese Fragestellungen. Und dann gehen die Gruppen auseinander, treffen sich neu und zwar so, dass die Leute, die aus einer Nation sind, beisammen sind. Und jeder von denen war natürlich in einer anderen Gruppe, hat also eine andere Fragestellung gehört. Also eine über Arbeitslosigkeit, eine über Krankenversicherung, die dritte über irgendwie Verkehrspolitik oder so. Und dann stellen sie sozusagen Informationen aus ihrer nationalen Sicht zusammen. Wie ist das zum Beispiel bei uns gesetzlich geregelt? Gibt es da Zahlen drüber und sowas? Dann bildet man wieder Gruppen, die das Thema sozusagen nach dem Thema strukturiert sind, nachdem er das in den Nationen gesagt hat und baut sozusagen dann eine Übersicht über mögliche Lösungen für dieses Problem aus den verschiedenen nationalen Sichten zusammen, also wieder gemischte Nationen. Dann gehen die Studenten wieder zurück in die Gruppen der gleichen Nationalität, bringen das zurück, was sie sozusagen von den anderen Nationen gehabt haben und diskutieren das mit ihrer Gruppe und dann geht es wieder zurück in die Fallgruppen und erst auf der Basis mit dem mehrfachen Feedback versucht man dann sozusagen eine gemeinsame Lösung auszuarbeiten, die irgendwie balanciert die verschiedensten Ideen, die da und Regelungen, die es aus den verschiedenen Gruppen gibt, berücksichtigt. Ist jetzt gar nicht so wichtig, was jetzt die Nationen da für eine Rolle spielen und die Fragestellungen. Interessant für uns ist vor allem dieses laufende Umstrukturieren. Dass man sagt, man erzwingt quasi durch dieses Skript, dass die Leute immer wieder sich in einer anderen Rolle wiederfinden als Repräsentant sozusagen ihrer Nation oder als jemand, der eine Lösung für den Fall sucht und wechseln auch da dazwischen. Das heißt, wenn man jetzt so ein bisschen mehr in Richtung Informatik geht, dann kann man sagen, sowas ist eigentlich ein relativ stark syntaktisch strukturiertes Gebilde. Das kann man in Informatik eigentlich hinschreiben. Es gibt eine Sequenz von Phasen und in jeder Phase gibt es bestimmte Eigenschaften, also die Aufgabe, die zu lösen ist, die Gruppe, die das Ganze macht, eine bestimmte Art der Interaktion, die es dort gibt und natürlich eine Zeit, die dafür zur Verfügung steht. Und bei den Aufgaben gibt es natürlich auch verschiedene Dinge, also zum Beispiel, ich soll irgendwas bloß konsumieren, ich soll was produzieren, ich soll irgendwelche Dinge tun. Und normalerweise ist es so, dass eben natürlich die Tasks, die sozusagen aufeinander aufbauen in einer Phase, in der nächsten Phase, dass die den Output sozusagen der vorhergehenden Phasen in irgendeiner Form mit einbeziehen. Und das kann man ja auch sich vorstellen, dass man das wirklich beschreibt, sozusagen welcher Output, welcher Art denn in welche weitere Phase geht. Das heißt, man hat wirklich angefangen, sowas wie Skriptsprachen für pädagogische Skripte zu bauen. Ich gehe da nicht sehr ins Detail, aber da gibt es Leute, die daran wirklich arbeiten, wo man nun diese Dinge, was sind die Teilnehmenden, was sind die Aktivitäten, was sind die Rollen, was brauche ich für Materialien, wie geht die Gruppeneinteilung, wenn man die sozusagen wirklich halbwegs formal spezifizieren kann und dann ja letztlich auch natürlich eine Rechnerunterstützung zugänglich machen kann. Also das ist jetzt sozusagen nach diesem Rahmen, das der Herr Kobbe da definiert hat, ein Versuch, nochmal diese Sequenzenfolge von dem Universante-Skript nochmal zusammenzustellen, wo man eben sieht, wird genau nach diesen Rubriken sortiert, Teilnehmergruppen, Aufteilung, Gruppenbildung, und die Folge dieser einzelnen Tasks. Muss man jetzt nicht im Detail durchgehen. Das geht in letzter Konsequenz bis dahin, dass man das als die Basis von so einem Software-Framework nehmen kann, wo man dann Bausteine hat, die man damit zusammensetzt und aus so einem, man kann sich wirklich so ein Framework vorstellen, das Skripten unterstützen kann, das dann, wo ich so ein Skript relativ leicht dann umsetzen kann. Auch daran haben wir schon ein bisschen gearbeitet. Uns interessiert hier vielleicht, was sozusagen so typische Gruppenaktivitäten sind. Also eine Sache, die zum Beispiel wichtig ist, was sind denn Aktivitäten, die in der Gruppe was helfen? Zum Beispiel lautes Denken, Dinge zu erklären, Fragen zu stellen, irgendwie einen Inhalt auszuarbeiten, Argumente zu liefern, warum irgendwas so ist oder warum irgendwas vielleicht was Vorgegebenes falsch ist oder auch solche Erklärungen zu finden für für Unterschiede, die da sind. Also sowohl in der Meinung oder auch in der Interpretation von einem Inhalt oder auch vielleicht in der Argumentationskette, dort auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Also es gibt eine ganze Vielzahl von Techniken, mit denen Gruppen sozusagen, man redet da eher von relativ kleinen Gruppen, also meistens irgendwie 2 bis 5 Leute, die da zusammen sind, mit denen die sozusagen gemeinsam das Verständnis und das, ja, das Material eigentlich, das Verständnis des Materials und die Zusammenhänge sich erarbeiten können. Und diese Elemente müssen sozusagen in so einem Skript gut zusammengesetzt werden. Also ein konkretes Beispiel wäre jetzt, wo man diese Techniken wirklich einsetzt, wäre so Pair Summarizing. Also wir haben 2 Rollen, wir haben einen, der Recaller genannt wird und einen, der Listener genannt wird. Das heißt, es gibt einen, der zunächst mal das Material, das präsentiert wird, das lesen zum Beispiel beide zuerst mal durch. Und es gibt einen, der muss das zunächst mal zusammenfassen und der zweite muss dann sozusagen für die Zusammenfassung Feedback geben und dann müssen sie gemeinsam zum Beispiel entweder ein besseres Summary oder eine Aufgabe auf der Basis dieses Texts lösen. Das heißt, wir haben wirklich diese Rollentrennung immer. Ich besetze mich bewusst in eine bestimmte Rolle, wie im Theater, und ich habe bestimmte Techniken, die ich einsetze. Also zum Beispiel ist ein Text zusammenzufassen, ist so eine ganz klassische Verständnistechnik, die einem hilft, einen Text zu lesen. Das ist bestimmt schon öfters gemerkt, wenn Sie irgendwie für eine Arbeit, irgendwie Seminararbeit, Literatur aufarbeiten wollen, ist es extrem hilfreich, wenn Sie mit Karteikarten oder irgendwas modernem Elektronischen dafür, für jeden Artikel, den Sie da haben, mal in ein paar Sätzen oder ein paar Stichworten zusammenschreiben, was ist denn die Quintessenz des Ganzen. Gibt es auch noch viel komplizierter, also zum Beispiel Reciprocal Teaching ist eine relativ ausgefeilte Technik, wo es diese berühmten 4 Textverständnistechniken gibt, nämlich Fragen zu stellen, also sich immer wieder auch metakognitive Fragen zu stellen. Habe ich das jetzt wirklich verstanden? Habe ich alles gelesen? Ist alles klar, was da drin ist? Dieses Summarizing, das wir gerade hatten. Die Aufgabe, unbekannte Begriffe oder unbekannte Zusammenhänge wirklich zu identifizieren und zu klären, statt einfach bloß drüber zu lesen. Und die Technik, die auch schon irgendwo mal eine Rolle gespielt hat in der Vorlesung von dem Predictor, wo man sagt, also ich bleibe an der Stelle jetzt stehen im Text, wo ich bis jetzt war und versuche mal zu überlegen, was kann denn als nächstes kommen. Das sind also 4 verschiedene Techniken, die einem helfen, Textverständnis zu entwickeln. Und im Reciprocal Teaching werden Gruppen angehalten, dass die Gruppenmitglieder sozusagen bewusst eine dieser 4 Rollen einnehmen und gemeinsam sozusagen an dem Text arbeiten und die Leute sozusagen diese Techniken anwenden. Auch so, dass zuerst mal der Lehrer die wirklich anleitet und sagt, ihr macht jetzt diese Rollenverteilung und dann im Laufe der Zeit sozusagen das zu einer Arbeitstechnik der Gruppe werden soll, wo sich der Lehrer immer mehr rausnimmt. Ja, es gibt eine ganze Reihe von anderen Beispielen. Es ist, ich gehe die jetzt nicht im Detail durch, aber es ist eine Literatur wirklich ziemlich beeindruckend, was alles an verschiedenen Kollaborationsskripten entwickelt wurde. Und dann ist es natürlich nicht ganz so einfach, gerade wenn die Gruppe das mal alleine machen soll, sich das irgendwie zu vergegenwärtigen, das richtig anzuwenden. Und genau das ist eben die Stelle, wo tatsächlich Computerunterstützung eine Rolle spielt. Man kann vielleicht auch noch unterscheiden zwischen Makroskripten und Mikroskripten. Also Makroskripte sind eigentlich das, was ich jetzt vorwiegend beschrieben habe, wo man also so eine Top-Down-Strukturierung hat, wie zum Beispiel diese Gruppen, die immer wechseln. Mikroskripte sind Dinge, die mehr sozusagen in der Koordination zweier Menschen oder von wenigen Menschen funktionieren. Also zum Beispiel einen Dialog zwischen 2 Menschen zu strukturieren im Sinn von einem Argument und einem Gegenargument. Außerdem kann man bei den Skripten auch noch unterscheiden, ob die Skripte wirklich explizit der Gruppe übergestülpt werden. Und das heißt, ihr müsst jetzt in diese Phase rein, wo ihr euch in dieser und jener Gruppenzusammenstellung aufteilt. Oder ob das sozusagen implizit durch die Lernumgebung nur ermöglicht wird, dass man das nutzen kann und die Leute das dann sozusagen mit in voller Freiheit ausnutzen und vielleicht auch was anderes machen können. Alles das ist möglich. Das ist ein klassisches Beispiel für ein Makroskript, das sogenannte Mörderskript, hat nichts mit Mord zu tun, sondern mit Mood, Understanding, Recall, Detection, Elaboration und Review. Geht es auch wieder ums Textverstehen. Vermutlich übrigens auch wieder so ein Beispiel, wo die Aufgaben, die dann analysiert werden oder die für die Studien gemacht werden, vielleicht schon wieder recht selektiv sind, weil Text verstehen, da ist natürlich nicht schwer, hinterher irgendwas zu messen, weil ich dann wieder diese Fragen stellen kann, haben die irgendwelche Verständnisaufgaben stellen kann und dann da mit Punkten, die die Leute erreichen, wieder irgendwas bewerten kann, was auch jetzt natürlich wieder bloß ein ganz kleiner Ausschnitt aus Kollaborationssituationen ist. Also alles immer mit Vorsicht zu sehen. So ein Mörderskript gibt es einen Summarizer, einen Listener, ist eigentlich ganz ähnlich wie diese Technik, die ich vorher mal beschrieben habe, mit einer liest, einer fasst zusammen, der andere gibt Feedback und dann arbeiten beide das Resultat aus. Also das wäre so ein ganz klassisches Kollaborationsskript, wo man sich natürlich vorstellen kann, dass man das mit Rechnern unterstützt. Und zwar ganz verschieden. Also ich kann mir vorstellen, dass jeder seinen Laptop hat, wo er eben sein Interface hat, wo er zum Beispiel die Zusammenfassung gibt und dann wird das an den anderen überspielt und der gibt das Feedback. Und dann kann man fürs Elaborating, wäre es wieder naheliegend, dass man sich entweder an einem gemeinsamen Rechner sitzt oder wirklich an der Wand oder auf dem Tabletop das macht. Man kann sich aber auch vorstellen, dass man natürlich das Ganze auf einem Tabletop macht und dann braucht man natürlich für Summarizing und Feedback irgendwie sowas wie einen, und zumindest für das Summarizing, sowas wie einen privaten Arbeitsbereich. Vollkommen klar. Das heißt also auch da bei den Skripten stellt sich dann sofort wieder die Frage wie vorher, Private Workspace, Shared Workspace, Vertical Displays, Horizontal Displays und man hat wieder diesen großen, großen Designraum. Ich habe jetzt noch mal ein paar Beispiele mitgebracht, die vorher auch schon mal kurz angetippt worden sind, weil ArgueTable, ArgueWall erwähnt worden ist, also ein Mikroskript um Argument für Argumentkonstruktion. Das stammt hier aus der pädagogischen Psychologie von Carsten Stegmann. Zunächst mal die Idee, Skripte zu konstruieren mit diesem Dreieck sozusagen. Ich habe ein Argument und eine Begründung für das Argument. Das heißt, ich mache also ein Statement, ich sage irgendwas ist so und ich gebe eine Begründung dafür, warum das so ist, also warum mein Statement richtig ist. Und ich habe darunter eine Einschränkung oder eine Begrenzung dessen, was ich wirklich mache. Das gilt ja vielleicht nicht unter allen Umständen oder ich bin mir nicht sicher, es muss irgendeine Voraussetzung noch geklärt werden, dass mein Argument wirklich richtig ist. Die haben am Anfang mit solchen schon grafischen Repräsentationen gearbeitet, die aber so typischerweise eben auf einem ganz normalen PC waren. Spannend ist es jetzt, für solches Lernen, hier ist also ein Beispiel dafür, jetzt ein Display-Environment zu wählen. Also Tabletop-Displays bieten sich zunächst mal an, möchte man meinen. Insbesondere habe ich ja vorher gesagt, Dialog, die Leute sitzen sich gegenüber, wollen sich in die Augen schauen natürlich vielleicht, wenn sie diskutieren. Und wir haben auch schon gesehen, dass diese Ergebnisse waren ja vorher schon zitiert, dass die für gleichmäßige Beteiligung gut sind. Also wäre es naheliegend, einen Tabletop zu haben, wo sich die zwei Leute gegenüber sitzen. Hier ist wirklich in der Mitte die Trennlinie, da ist der eine, da ist der andere und jeder baut seine Argumentationsketten. Hier sieht man eins der Probleme, das da ist, wenn ich natürlich Text eingeben muss, auf dem Tabletop gar nicht lustig, wenn man dann eben irgendwelche virtuellen Tastaturen hat, was sehr mühsam ist und oft auch fehleranfällig. Gut, das kennt man auch von iPad und Konsorten. Wären noch immer besser, die virtuellen Tastaturen. Aber das, was ich vorher schon erwähnt habe, die Orientierung des Textes ist natürlich relativ problematisch hier, weil wenn ich jetzt hier meine Argumente da habe, dann muss der auf der anderen Seite die ja zunächst mal irgendwie sehen. Das heißt, ich müsste die automatisch rüberspiegeln, müsste sie umdrehen. Also es gibt so verschiedene Probleme dabei. Und das sind jetzt vier verschiedene Konstellationen für genau die gleiche Aufgabenstellung. Und ich will eigentlich gar nicht sagen, eine ist jetzt wirklich die allerbeste. Das Ding da oben ist tatsächlich, die obere Reihe ist dieser ArgueTable, also Tabletop-basiert. Das untere ist die sogenannte ArgueWall, wo es eine Wand gibt. Und wir haben immer diese zwei Phasen, eine individuelle Phase, wo jeder seine Argumente vorbereitet und dann eine kollaborative Phase, wo diese Argumente, die die Leute vorbereitet haben, miteinander verkettet werden zu großen Argumentationsketten. Also ein richtiges Makroskript eben auch dabei. Also individuell, mikroskriptmäßig haben wir so diese Struktur, die die Leute benutzen müssen, makroskriptmäßig diese individuelle Phase und dann die kollaborative Phase. Ich habe jetzt einfach bloß diese vier Konstellationen gezeigt. Also hier ist es so, dass jeder seinen privaten Platz auf dem Tabletop hat. Hier ist es ein großer Tabletop, auf dem die große Platz sozusagen, auf dem das zusammengefügt wird. Hier hat man auch private Arbeitsplätze, nämlich Laptops, an denen die Leute sozusagen separat arbeiten, während die große Tafel im Hintergrund noch gar nichts tut. Aber zu einem bestimmten Zeitpunkt geht man dann dazu über, in die kollaborative Phase zu gehen und überträgt die Dinge dann auf die Tafel und diskutiert und baut dann die Argumentationssequenzen zusammen. Wenn man wirklich einfach dieses Maß, welche Sequenzen, wo werden die meisten Sequenzen gebildet, wenn man das messen will dann und zum Maßstab macht, dann ist es tatsächlich so, dass die Argue-Wall besser abschneidet, ganz deutlich besser abschneidet. Das ist sehr eindeutig zu belegen. Wobei man aber sehen muss, dass natürlich auch diese andere Konstellation ihre Vorteile mit sich bringt. Insbesondere ist es so, dass in dieser individuellen Phase hier jeder wirklich mit seiner Aufgabe beschäftigt ist, zwar nicht abgelenkt ist, aber auch weniger Verständnis darüber hat oder weniger Bewusstsein darüber hat, was die anderen machen. Also die Awareness ist am Tabletop deutlich besser. Und es ist auch diese Sequenzbildung zwar einerseits effektiver irgendwie an der großen Tafel, aber auf dem Tabletop stellt sich auch in dem Experiment wieder raus, dass sozusagen ein bisschen demokratischere, gleichmäßigere Rollenverteilung stattfindet. Also man kann noch nicht mal so unbedingt sagen, ob der Tabletop wirklich garantiert die schlechtere Lösung ist. Man sieht ja, der hat auch andere Probleme noch, zum Beispiel Texteingabe, zum Beispiel das Orientierungsproblem. Also ein weiteres Beispiel, an dem man das so ein bisschen sieht, ich habe noch zwei kleine Beispielchen, das passt schon von der Zeit her. Das eine ist eine Anwendung, die sich Note and Share nennt letztlich, die auch unter der Leitung von der Sarah Streng entwickelt worden ist. Da geht es um, auch wieder so ein bisschen Richtung Brainstorming, um Gruppen, Ideenbildung in der Gruppe. Und wenn man so eine Gruppe hat, die um den Tisch sitzt, dann ist ein ganz bekanntes Phänomen, dass es dieses sogenannte First-Speaker-Effekt gibt. Das heißt, der Erste, der irgendwie mal was sagt, irgendeine Idee präsentiert, der dominiert die ganze Diskussion. Die anderen haben zwar vielleicht auch irgendwelche Ideen, aber die Diskussion geht dann sehr schnell dahin, dass man eben diesem folgt, was der eine Erste gesagt hat, statt seine eigenen Ideen alternativ zu präsentieren. Das heißt, in diesem Note and Share versucht man nun bewusst eben eine Phase einzubauen, in der, ähnlich wie man das vorher bei diesen Argumentationsketten hatte, private Workspaces hat, wo jeder ruhig ist, nichts sagt, seine Arbeit sozusagen macht, seine Ideen präsentiert und dann steckt man die in eine öffentliche Umgebung und dann gibt es eine kollaborative Phase, in der jeder sozusagen repräsentiert ist auf dieser öffentlichen Umgebung. Da hat jeder von denen, also die Farben sollen sozusagen die Teilnehmer repräsentieren, jeder von denen hat seine Ideen da drin und dann ist das Sharen sozusagen, das gemeinsame Arbeiten an dem gemeinsamen Wissen deutlich erleichtert. Das wäre jetzt ein Beispiel, wie man sowas technisch unterstützen kann. Sie haben wieder das Problem mit privaten Workspace und öffentlichem Workspace. In dem Fall ist es sozusagen nach dem Modell der Argue-Wall konstruiert, die ja sich als sehr erfolgreich da in dem anderen Experiment herausgestellt hat. Das heißt, Sie haben auf dem Laptop hier die Möglichkeit, ähnlich wie man das bei diesen kleinen Fernbedienungs-PDAs für die Klassenzimmer schon vorher gesehen hat, die Möglichkeit, dort Ihre Schlüsselworte, die Sie beitragen wollen, zu beschreiben. Und die schreibt man so da hinten rein, sammelt sich die zunächst mal selber an, kann die anordnen, kann über die nachdenken und irgendwann sagt man, ich will die jetzt in den öffentlichen Bereich bewegen, wobei hier eine spezielle Technik benutzt wird, die der Lancaster University unter anderem in einem EU-Projekt entwickelt worden ist, nämlich die Gateway-Technik, wo man bloß das Schlüsselwort auf ein, mit der Maus in dem Fall, was ein Laptop ist, könnte aber natürlich genauso gut ein Tablet sein, wenn man es mit dem Finger macht, auf ein Gateway zum Smartboard zieht, das heißt auf einen Bereich an der Ecke von dem Display oder an der Oberkante von dem Display und in dem Moment, wo man sozusagen über die Kante rauszieht, poppt es auf dem großen Bildschirm auf. Und genauso hat der große Bildschirm, das in dem Fall ein Wanddisplay ist, hat für jeden Teilnehmer seinen eigenen Gateway. Das heißt, erstens kommen die neuen Keywords bei dem Gateway raus. Also hier ist dieser Teilnehmer in dem Hellblau sozusagen, der hat zwei Schlüsselworte geliefert, deswegen stehen die zunächst mal neben seinem Gateway. Und andererseits kann ich auf die Art auch Dinge natürlich in der anderen Richtung übertragen, was jetzt in der Anwendung nicht so viel, nicht so eine große Rolle spielt. Da kann ich dir also dann sozusagen auch gezielt irgendwelche Informationen jemand geben, zum Beispiel für einen Arbeitsauftrag oder so, sagen, das machst du jetzt und dann treffen wir uns wieder. Ja, und jetzt haben wir natürlich in der Mitte sozusagen diesen Bereich, wo wir jetzt in dem kollaborativen Arbeiten diese Dinge zum Beispiel zu einer Mindmap zusammenbauen könnten oder ähnliches. Also auf jeden Fall in dem kollaborativen Prozess über diese gesammelte Informationssammlung arbeiten können. Auch da gibt es wieder empirische Studien drüber, in denen man auch sehr schnell feststellt, dass es ganz viele Variablen gibt zu vergleichen. Es ist auch da wieder so, dass sich diese Technik als mindestens äquivalent mit einer Papier- und Bleistift- und klassischen Hilfsmitteltechnik beweist. Wobei das mit dem Papier und Bleistift schon schwierig ist, weil die Leute das natürlich zusätzlich auch immer noch benutzen. Also das ganz auszuschließen, sozusagen eine rein elektronische und eine rein Papierlösung, ist jetzt auch wieder unnatürlich. Weil warum soll man jemand verbieten, noch zusätzlich auf dem Zettel Notizen zu machen? Also es ist alles immer nicht ganz so sauber abzugrenzen. Vielleicht noch ein Ausblick auf eine ganz andere Technik, wo man auch sieht, dass solche elektronischen Hilfsmittel im Klassenzimmer eine Menge zusätzlich beitragen können, was den Arbeitsablauf einfach erleichtert, diese sogenannte Task Tokens. Da geht man jetzt auch wieder von der kollaborativen Situation aus, in dem Fall einem Tabletop. Und man hat also man sieht schon an der Anordnung, dass die Leute also um den Tisch rumsitzen, jeder seinen Text für sich orientiert hat. Das Entscheidende ist aber jetzt gar nicht der Text und die Anordnung, sondern es ist dieses Ding in der Mitte, weil es nämlich bestimmte Aufgaben gibt, zum Beispiel Clarifying, Summarizing, Questioning, was wir vorher schon Predicting, was wir vorhin Reciprocal Teaching zum Beispiel gesehen haben. Und dort gibt es diese Aufgaben zunächst mal in der Mitte sozusagen als Reservoir. Also da ist, wenn ich starte, heißt es, diese drei Rollen stehen zur Verfügung. Die muss jetzt bitte sich irgendjemand vornehmen. Das heißt, ich kann mir als Teilnehmer, kann ich mir dann Rollen und diese Icons hier, die was Clarifying, Summarizing, Questioning bedeuten sollen, die gibt es in drei verschiedenen Farben. Noch ganz offen heißt rot, in Bearbeitung ist gelb und fertig heißt grün. Ich kann mir dann die Dinge also nehmen und kann sagen, so, ich bin jetzt derjenige, der jetzt das Clarifying für diesen Text macht. Das heißt, ich hole mir das rüber. In dem Fall hat sich einer gleich alle drei geholt. Und dann sage ich aber später erst, jetzt mache ich es auch wirklich. Dann verändert sich die Farbe. Das sieht man also in dem Beispiel. Da ist jetzt eine Aufgabe wirklich in Bearbeitung bei dem einen Teilnehmer. Eine andere ist noch nicht abgeholt. Und eine dritte, das ist nämlich der letzte Schritt, dann, wenn ich fertig bin, dann markiere ich das auf meinem Interface, sage, ich bin jetzt mit dem Task fertig und dann wird das entsprechende Task-Token wird grün und dann kann ich es in diesen allgemeinen Topf da oben wieder zurückwerfen, womit jeder sozusagen einen Überblick darüber hat, was tatsächlich der aktuelle Stand der Bearbeitung ist und natürlich auch so ein bisschen ein spielerischer Effekt passiert. Das haben wir auch hier implementiert und ausprobiert. Also dieses Zitat ist nur für die Reciprocal Teaching Technik, die ganze Implementierung ist hier in Abschlussarbeiten gemacht worden. Und auch da kann man natürlich ganz verschiedene Varianten sich vorstellen, bis hin zu Aufgabenlösungen, die mit Tangibles arbeiten, wo man so Spielsteine wie, so Mensch, ärgere dich nicht, Figuren hat, die man dann auf dem Tabletop hin und her bewegt, um das zu repräsentieren. Ziel des Ganzen ist in dem Fall mal anzudeuten, wie das funktionieren kann, was ich vorher gesagt habe. Diese elektronischen Hilfsmittel unterstützen Scripted Learning, aber in einer relativ freien Art und Weise. Dass es nicht heißt, das Display zwingt jetzt alle dazu, in eine bestimmte Situation zu gehen. Aber es stellt sozusagen die Möglichkeit bereit. Ich kann diese Rolle annehmen. Irgendwann muss es hoffentlich jemand annehmen, sonst bleiben wir in der unbefriedigenden Situation mit lauter roten Lichtern. Und die Reihenfolge, wie es passiert und wer es wirklich macht, das bleibt der Gruppe selber überlassen, die dann sozusagen interaktiv mit dem System spielen kann. Dass es jetzt hier keine tolle Schlussfolgerungsfolie gibt und das einfach die letzte Folie von dem Foliensatz ist, das hat schon seinen guten Grund, weil wir da eben mittendrin sind in Dingen, wo man erstens Prototypen baut, wo man auch merkt, dass es sehr, sehr verschiedene Arten gibt, diese Prototypen zu bauen, wo aber auch klar ist, dass man mit bestimmten Arten, diese Prototypen zu bauen, tatsächlich eine gute Unterstützung für diese modernen Lerntechniken, gerade das Individuum eben stark beschäftigen, in Aktion versetzen, bieten kann. Also das ist, gerade wenn Sie anschauen, was in den Lerntheorien da so rauskam am Anfang, ganz wichtig ist, dass die Leute aktiv selber arbeiten, ganz wichtig ist, dass Gruppenlernen passiert. Das sind Dinge, die jetzt von solchen Systemen natürlich viel, viel stärker unterstützt werden, als jetzt von einem ganz klassischen E-Learning-System. Insofern bin ich mir absolut sicher, dass das in einem gewissen Sinn einer der Wege ist, wohin sich moderne Lernanwendungen weiterentwickeln werden und auch solche Dinge wie ein Tabletop-Display oder eine interaktives Wanddisplay, die werden ja auch immer preisgünstiger und auch immer häufiger dann in Schulen, Lernzentren und so weiter zur Verfügung stehen. Ja, das war das, was ich im kollaboratives Lernen erzählen wollte. Ich möchte noch ein bisschen Werbung machen, dass, obwohl ich gesagt habe, der Hauptstoff ist so ungefähr durch. In der nächsten Vorlesung habe ich noch sozusagen diesen historischen Hintergrund ein bisschen zusammengestellt, was, glaube ich, dem Ganzen auch noch eine ganz nette Zusammenfassung gibt, dass man das nochmal einordnen kann und vielleicht auch sehen kann, wie früh zum Teil schon bestimmte Dinge versucht worden sind und auch so ein bisschen, wie sich das in Wellen so über die Jahre weiterentwickelt hat, was man bei unter E-Learning oder multimedialen Lernsystemen versteht. Also Dankeschön für heute.